Nachrichten. Guten Morgen.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Kevin Gehannes. Guten Morgen. Israel und der Iran beschießen sich gegenseitig weiter und die Angriffe werden wohl nicht so bald aufhören, sagt die Journalistin vor Ort. Und der Rüstungskonzern RUAG legt einen Streit mit einer deutschen Firma um alte Kampfpanzer bei. Das Wetter heute ziemlich sonnig und heiß bei 30 bis 33 Grad. Stellenweise gibt's Gewitter. Auch in der Nacht haben sich Israel und der Iran gegenseitig angegriffen. Israel meldet Explosionen, unter anderem in der Metropole Tel Aviv. Aus dem Iran gibt es Berichte über Raketeneinschläge beim internationalen Flughafen in der Hauptstadt Teheran. Wie geht es in dem Konflikt aber nun weiter? Dazu sagt Pia Mazurczak von der ARD.
Es sieht im Moment leider nicht so aus, als würden die Angriffe bald aufhören, auch wenn UN-Generalsekretär Guterres und viele andere zur Deeskalation aufgerufen haben. Von beiden Seiten ist zu hören, man werde die Angriffe fortsetzen, solange wie es nötig ist. Als Reaktion auf die iranischen Angriffe hieß es jetzt aus Kreisen der israelischen Regierung, man werde die Ölanlagen ins Visier nehmen. Iran ist ja ein bedeutender Erdölproduzent. Das ist eine wichtige Einnahmequelle, trotz der Sanktionen. Und die Reaktion darauf, die kam prompt. Aus dem Iran hieß es dann, israelische Wirtschafts- und Energiezentren würden angegriffen, falls Israel die Ölanlagen ins Visier nimmt. Die Menschen im Iran, die stellen sich auch darauf ein, dass es wohl noch länger dauern könnte. Gestern gab es in Teheran schon lange Schlangen an den Tankstellen und bei Lebensmittelhändlern. Einige haben die Stadt auch schon verlassen. Und zu den für Sonntag geplanten Atomgesprächen mit den USA hieß es aus dem iranischen Außenministerium, diese seien nun sinnlos.
So ARD-Kollegin Pia Mazurczak. In der Schweiz geht die Debatte um die Nähe zur EU in die nächste Runde, denn jetzt hat der Bundesrat die neu ausgehandelten Verträge mit der EU öffentlich gemacht. Sie würden die Unabhängigkeit der Schweiz stärken, sagt Außenminister Ignazio Cassis. Anders sieht das die SVP. In der Arena von SRF sagt Nationalrat Franz Grütter, die Schweiz ordne sich mit den Verträgen der EU unter.
Landläufig haben die Leute das Gefühl, Binnenmärkte sind einfach Handel mit der EU. Der Binnenmarkt ist etwas anderes. Die EU will europaweit, dass alle die gleichen Gesetze haben. Und genau das ist das, was die Schweiz wird abnivellieren. Innovationen kommen aus der EU gar nicht mehr. Die EU ist völlig abgeschnitten. Sie ist nicht mehr innovativ. Das Einzige, was die EU noch hat, ist riesige bürokratische Gesetzesmonster machen.
Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider hält dem entgegen.
Es wird immer suggeriert von der SVP, die Schweiz müsse alle Gesetze und alles zusammen übernehmen. Das ist nicht so. Es geht um das abgeschlossene Paket. Und der Bundesrat hat so gut verhandelt, dass er in jedem Paket das Beste für unser Land rausgeholt hat. Und in den wichtigen Bereichen, im Bereich Lohnschutz, im Bereich Liberalisierung vom Strommarkt, auch im Bereich von der Landwirtschaft, Ausnahmen rausgeholt hat. Und das ist ein abgeschlossener Bericht. Da geht es also nicht darum, dass man tausende Rechtsakte muss übernehmen.
Auch die SP begrüßt das Vertragspaket, es stabilisiere die Beziehungen zur EU und sorge für Rechtssicherheit. Der Schweizer Rüstungskonzern RUAG hat einen alten Streit beilegen können mit dem deutschen Unternehmen Global Logistics Support. Dabei geht es um 25 alte Leopard 1 Kampfpanzer. Die deutsche Firma verzichtet auf ihren Anspruch auf diese Panzer. Einen entsprechenden Vergleich haben die beiden Unternehmen gegenüber SRF bestätigt. Ob und in welcher Höhe dafür eine Entschädigung fließt, geben die beiden Seiten nicht bekannt. Die RUAG hat sich mit ihrer früheren Geschäftspartnerin Global Logistics Support seit Jahren gestritten um die Eigentumsrechte an den Panzern. Mit der Vereinbarung ist der Weg für die Weitergabe der Panzer nun frei. Sie können ebenfalls dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall übergeben werden. Zwei Männer sollen Motorräder und E-Bikes im Wert von 900.000 Franken gestohlen haben von Privatpersonen, die diese auf Plattformen für Kleinanzeigen verkaufen wollten. Über diese Kleinanzeigen wussten die Täter, wo sie die Motorräder finden konnten. Sie stahlen in mehreren Kantonen rund 40 Motorräder und 20 E-Bikes und verkauften sie anschließend in Frankreich weiter. Die Neuenburger Polizei hat die zwei Verdächtigen festgenommen. Die Börsendaten von SIX, der Dow Jones Index in New York hat 1,8% verloren. Der Euro wird zu 93,69 Rappen gehandelt, den Dollar gibt's für 81,12 Rappen. Soweit die Meldungen. Und das Wetter, heute ist es mehrheitlich sonnig und heiß, bei Höchstwerten zwischen 30 und 33 Grad. Am Morgen gibt es nur lokal ein paar Regentropfen. Am Nachmittag und Abend entstehen vor allem über den Bergen und im Tessin einige Gewitter. Das waren die Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich war Marisa Eckli.
Eis am Morgen. Sport.
Mit dem Reto Held am Mikrofon und einer guten und einer schlechten Meldung für Marco Odermatt von der FIS. Der Weltverband im Skifahren und im Snowboarden hat gestern am Kongress zu Genf beschlossen, dass es mehr Preisgeld gibt. 20% mehr, das ist die Vorgabe fürs Minimum für Preisgelder. Die Hälfte übernimmt die FIS selber, die andere Hälfte müssen die Veranstalter selber drauflegen. Das ist die gute Meldung für Marco Odermatt, der letzte Saison mit über 700'000 Franken der Topverdiener ist im Weltcup. Weniger gefallen hat ihm dafür, dass die FIS die Scheinbeinschoner verboten hat, die er zuletzt gebraucht hat. Neu dürfen die Scheinbeinschoner nur noch aus einem weichen Material sein, nicht mehr aus Carbon, wie bis jetzt seine. Im Basketball gibt es eine gute Meldung für alle, die es gerne spannend haben. Eine schlechte für die Fans von Indiana. In der NBA, der besten Liga der Welt, läuft der Final. Und Oklahoma gleicht zum 2-2 in der Serie aus in dieser Nacht, dank dem Sieg die Nacht auswärts gegen die Indiana Pacers. Und im Velofahren gibt es fast nur gute Nachrichten für die Marlin Reusser im Moment. An der Tour de Suisse bleibt sie Leaderin, weil sie gestern die Topfavoritin Demi Vollering aus Holland auch wieder im Griff hatte und insgesamt 6. geworden ist. Und heute soll es für sie einen ruhigeren Tag geben.
Ich habe das Gefühl, es sollte ruhiger werden, weil ich meine, es ist der einzige Tag, wo die sprinten können, können sprinten. Das heisst, ich erwarte, dass das sehr kontrolliert wird und wir hoffentlich ehrlich zurücklehnen können und dann wird es dann spannend am Sonntag.
Dann ist dann die letzte Etappe, die vierte und letzte im Kampf um einen Gesamtsieg. Geht es dann ja, der Tour de Suisse von den Frauen um die Wurst. Die Etappe heute, die kann man schauen, ab der 13:30 auf SRF 2.
Trend. Wirtschaft im Fokus.
Heute geht es um Erdbeeren. Also nicht nur. Es geht um alles, was wir uns so im Supermarkt an frischen Produkten kaufen. Um Früchte, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte. Kurz um Nahrungsmittel. Diese werden auf dem Schweizer Markt speziell behandelt. Denn die Landwirtschaft ist hierzulande stark geschützt. Da gibt es etwa Zölle, Subventionen oder Direktzahlungen. Das Ziel, möglichst viel landwirtschaftliche Produktion. Auch wenn uns das viele Milliarden im Jahr kostet. Diese Schutzinstrumente schauen wir uns an, denn sie sind gerade wieder Thema geworden bei den Zollverhandlungen mit den USA. Da geht es um die Frage, was man der US-Regierung bieten könnte, damit sie darauf verzichtet, hohe Zölle auf Schweizer Importe zu erheben. Und da gerät die streng geschützte Schweizer Landwirtschaft ins Visier. Konkret stellt sich die Frage, soll man den Schweizer Markt stärker für Agrarimporte aus den USA öffnen? Oder wäre das faktisch das Ende für die Schweizer Bäuerinnen und Bauern? Und wie soll die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft eigentlich aussehen? Zu diesen Fragen hat meine Kollegin Isabel Pfaff recherchiert. Mein Name Damian Rast. Isabel, wir stehen hier im Supermarkt. Wir sagen jetzt nicht, in welchem Supermarkt. Das spielt ja auch keine Rolle, weil das Angebot, das ist ja überall ungefähr gleich. Und wir stehen hier gerade vor den Erdbeeren. Und jetzt ist die Frage, von wo kommen diese Erdbeeren?
Diese Erdbeeren, die kommen tatsächlich alle aus der Schweiz. Das ist kein Wunder, jetzt im Moment ist Erdbeerzeit. Die Erdbeerbauern haben jetzt gerade Hochsaison und wollen natürlich auch ihre Schweizer Produkte loswerden. Zu anderen Zeiten, das wissen wir, Damian, wenn wir im Supermarkt sind, gibt es zwar auch Erdbeeren, aber meistens nicht aus der Schweiz. Und an diesem Beispiel sieht man eigentlich ganz genau, wie fein austariert der Schweizer Grenzschutz zum Beispiel ist. Also, dass man eben ganz genau anschaut, wann sind die Schweizer Produzenten parat, mit ihren Produkten, wann nicht. Und je nachdem werden die Zollkontingente, zu denen zu einem recht niedrigen Zollansatz importiert werden darf, werden nach oben oder nach unten geschraubt. Und im Moment sehen wir, ich habe nämlich auch auf der Liste nachgeschaut beim Bundesamt für Landwirtschaft, im Moment sehen wir, dass es zwar noch keine Vollversorgung gibt mit Erdbeeren für den Schweizer Markt,
aber eine recht gute Versorgung. Jetzt hier in diesem Supermarkt zum Beispiel haben wir keine einzige Erdbeersorte von woanders gefunden.
Aber wir müssen davon ausgehen, dass wir in einem anderen Supermarkt würden wir durchaus Beeren finden, die jetzt aus dem Ausland kommen, genau. Zum Beispiel aus Spanien oder so.
Ganz genau. Diese Zollkontingente basieren eigentlich auf wöchentlichen Überprüfungen von Angebot und Nachfrage. Im Moment gibt es tatsächlich einige Produkte hier, wo es eine Vollversorgung gibt auf Schweizer Markt und da dürften wir eigentlich dann wirklich keine ausländischen Produkte mehr finden.
Was wäre so ein Produkt zum Beispiel?
Wir könnten mal schauen zu den Zucchetti, Brokkoli auch, Zwiebeln auch.
Also schauen wir mal, wo wir was sehen hier. Genau, Zucchini, glaube ich, da vorne, oder?
Genau.
Oder sind das Gurken? Nein.
Zucchini. Genau. Tatsächlich, genau. Schauen wir mal. Da ist das Schweizer Kreuz. Da ist auch Schweiz. Sogar diese runden Zucchetti gibt es und die sind auch von hier. Ich würde sagen, These bestätigt.
Wir sind zurück von unserem Ausflug. Ein paar Erdbeeren haben wir natürlich auch mitgenommen. Das ist ja schon interessant, wie wir es hierzulande hinbekommen, dass wir zur Erdbeerzeit Früchte ganz aus der Nähe bekommen. Und wenn dann gerade keine Saison ist, dann müssen wir trotzdem nicht darauf verzichten. Raffiniert muss man sagen, aber dahinter steckt ja ein ziemlich komplexes und auch teures System. Wir haben es ja bereits angesprochen.
Ja, völlig richtig. Und das ist jetzt keine bauernfeindliche Meinung, sondern wissenschaftlicher Konsens. Ich habe darüber mit Robert Finger gesprochen. Er ist Agrarökonom an der ETH Zürich und er sagt...
Also die Schweiz unterstützt und schützt landwirtschaftliche Produktion überdurchschnittlich. Das gibt eine wichtige Kennzahl, die von der OECD herausgegeben wird. Das ist das sogenannte Producer Support Estimate. Und es gibt an, wie viel Prozent von einem Franken den Landwirte einnehmen durch die Intervention des Staates kommt, das heißt durch direkte Unterstützung wie Direktzahlung oder auch durch Grenzschutz. Und diese Zahl ist in der Schweiz ungefähr bei 50%. Das heißt, von einem Franken, der eingenommen wird, sind 50 Rappen durch staatliche Intervention. Und der Wert ist relativ hoch. Das heißt, es gibt wenige Länder, die einen höheren Wert haben.
Die Schweiz steht also an der Spitze weltweit. Isabel, wie kommt das, dass wir die Landwirtschaft so stark schützen und unterstützen?
Ja, eine gute Frage. Vor allem, weil es ja eigentlich im vergangenen Jahrhundert einen weltweiten Trend zum Freihandel gab. Im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO haben Staaten weltweit große Teile der Wirtschaft liberalisiert mittlerweile. Aber die letzte Bastion sozusagen des Protektionismus, also der geschützten Märkte, ist in vielen Regionen die Landwirtschaft. Das hat viel mit dem Gedanken der Selbstversorgung zu tun. Also man will nicht komplett seine Nahrungsmittel importieren, auch wenn das billiger wäre. Das ist vielen Staaten zu riskant. Und Essen ist halt auch stark kulturell geprägt. Man möchte gern auch die Lebensmittel haben, die in der eigenen Region Tradition haben und heimisch sind.
Aber wie du auch sagst, also der Agrarprotektionismus, das machen viele Länder. Die EU zum Beispiel, die subventioniert ihre Landwirtschaft auch stark. Was ist denn am Schweizer System speziell?
Ja, die Schweiz ist ja eine Art Einzelkämpferin wirtschaftlich und politisch. Allerdings seit 1995 ist sie auch WTO-Mitglied und hält sich dort an die entsprechenden Regeln. In diesem Rahmen hat sie, ähnlich wie andere Länder, seit den 90ern viele Bereiche liberalisiert. 2024 zum Beispiel hat sie alle Industriezölle abgeschafft. Aber was die Landwirtschaft angeht, so bleibt die Schweiz quasi oldschool. Die schützt sie massiv und, wie wir gehört haben, deutlich mehr als andere.
Aber ist das nicht irgendwie logisch? Also ich meine, die Schweiz ist ja recht klein, wir haben eine schwierige Topografie, es gibt viele sehr kleinbäuerliche Strukturen. Da stelle ich mir vor, da braucht es einfach mehr Unterstützung, wenn man diese Landwirtschaft will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Felder in Frankreich denke, das sind ja ganz andere Voraussetzungen.
Das stimmt schon, aber als wirtschaftsliberales Land, was die Schweiz ja, könnte man schon sagen, was sie ist, könnte man ja auch einfach sagen, wir fahren die Landwirtschaft zurück, wir sind besser in anderen Sachen. Das macht man aber nicht.
Spielen da kulturelle Gründe eine Rolle?
Das ist sicher ein wichtiger Grund, denn der Anteil der Landwirtschaft an der Wertschöpfung in der Schweiz ist winzig, weniger als 1%. Und auch Leute beschäftigt der Sektor nur noch wenige, es sind nur rund 2% der Erwerbstätigen. Aber die Landwirtschaft spielt eben eine besondere Rolle hierzulande und das hat mir Robert Finger erläutert, der Agrarökonom.
Es gibt diesen Verfassungsartikel 104, wo halt eben klarer Auftrag formuliert ist, was der Staat machen soll mit der Landwirtschaft und wie er sie unterstützen soll, in welche Richtung er sie bewegen soll. Und ein wichtiger Verfassungsauftrag ist halt eben die Versorgung der Bevölkerung, gleichzeitig aber auch Schutz der Umwelt, Tierwohl, aber auch ein gutes Auskommen für die landwirtschaftlichen Betriebe ermöglichen.
Also Landwirtschaft als Verfassungsauftrag, kann man sagen. Isabel, lass uns das doch mal ein bisschen auffächern. Also wie setzt die Schweiz diesen Verfassungsauftrag genau um? Wie funktioniert das?
Also wir haben das ja im Supermarkt schon ein bisschen angedeutet. Es gibt zum einen den Grenzschutz.
Also Zölle meinst du?
Genau. Die Zölle verteuern faktisch die Importe und machen die inländischen Produkte damit attraktiver. Und wie wir am Beispiel Erdbeeren gesehen haben, tun sie das in der Schweiz ganz unterschiedlich. Also je nach Produkt, aber auch je nach Saison. Es gibt Produkte, die immer zollfrei eingeführt werden dürfen, weil sie in der Schweiz nicht oder zu wenig angebaut werden. Dazu gehören zum Beispiel Peperoni, Feigen oder auch Kichererbsen. Dann gibt es Früchte, die zwar nicht angebaut werden, aber trotzdem zollpflichtig sind, zum Beispiel Zitrusfrüchte. Damit will man die Konsumenten ermuntern, mehr einheimische Früchte wie Äpfel zu essen. Und dann gibt es Früchte und Gemüse, die in der Schweiz angebaut werden, aber eben nur zu bestimmten Zeiten Saison haben, wie die Erdbeeren.
Und da kommen eben diese Kontingente ins Spiel, die wir schon angesprochen haben, also diese Mengenbeschränkungen für bestimmte Produkte.
Ja, richtig. Bei Kontingenten läuft es so, dass eine bestimmte Menge von einem Produkt zollfrei oder zu einem tiefen Zollsatz importiert werden darf. Außerhalb dieses Kontingents gilt dann wieder ein hoher Zollsatz. Und so kann man die Einfuhrmenge von bestimmten Produkten recht gut steuern.
Und wenn wir jetzt über diese Zölle sprechen, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, wie hoch sind denn die zum Beispiel für Fleisch?
Beim Fleisch sind die Zollsätze mit am höchsten. Die effektiv bezahlten Tarife betragen da fast 100%. Bei Milchprodukten sind sie noch höher, etwa 180%. Es gibt sogar gewisse tierische Produkte, da liegt der Maximalzoll bei über 1000%. Das ist aber faktisch eine Importsperre, denn sowas bezahlt ja keiner. Zölle auf Früchte und Gemüse sind niedriger, sie liegen im Schnitt bei etwa 16-18%.
Die Zölle, die nützen also den Produzentinnen und Produzenten, also den Bauern. Aber wie bei allen Zöllen haben die Konsumentinnen und Konsumenten, die haben dann das Nachsehen letztendlich.
Ja, für die ist das eigentlich nicht so gut, zumindest mit Blick auf die Preise. Zölle halten das Preisniveau hoch. Schweizer Konsumenten zahlen rund 60% mehr für Lebensmittel als EU-Bürger, das ist schon viel.
Also das heißt, wir lassen uns diesen Grenzschutz einiges kosten. Und das ist ja, du hast es schon angesprochen, nicht die einzige Unterstützung für die Landwirtschaft. Da gibt es ja noch ganz viel anderes. Da gibt es eben diese berühmt-berüchtigten Subventionen ja auch noch.
Ja, dafür gingen im letzten Jahr 3,6 Milliarden Franken drauf. Ein recht eindrücklicher Betrag. 3/4 von diesem Betrag gingen in Form von Direktzahlungen an die Bauern. Direktzahlungen sind eine Art Anreizsystem, mit dem bestimmte Formen des Wirtschaftens belohnt werden. Es geht da um Beiträge für Nachhaltigkeit, für Landschaftspflege oder für Biodiversität. Und diese Zahlungen gibt es seit den 90er Jahren. Vorher sah die staatliche Unterstützung anders aus, wie Agrarökonom Finger erklärt.
Ja, in der Vergangenheit war halt eben der Fokus der staatlichen Intervention wirklich auf den Preisen. Und die möglichst hoch zu bringen mit sehr vielen negativen Auswirkungen, weil man halt ein Stück weit, wenn man so sagen darf, halt eben auch am Markt vorbei produziert hat. Also es gab halt auch in ganz Europa Überproduktionen, die dann halt irgendwo verklappt werden mussten. Und ich glaube, es ist gut und richtig, halt eben davon wegzukommen und halt eben nicht quasi eine Marktstützung als Ziel auszuloben, wie sie früher da war. Grundsätzlich, glaube ich, ist das System dieser entkoppelten Zahlungen, das heißt, dass Landwirte auch für gewisse Dinge, die sie besser machen in bestimmten Bereichen, kompensiert werden, viel eher geeignet, um diese agrarpolitischen Ziele wirklich zu erreichen, als irgendwelche Marktintervention.
Da hat sich also recht viel verändert in den letzten Jahrzehnten, zum Positiven, wie Robert Finger sagt. Heißt das, wir erreichen die Ziele, die die Bundesverfassung vorgibt?
Also da ist Robert Finger relativ deutlich.
In der Summe haben wir halt eben ein System, was relativ teuer ist. Wenn man es auf den Hektar umrechnet, sind es ungefähr 6.000 Franken, die pro Hektar quasi als Kosten für Steuerzahlerinnen, Konsumentinnen dort entstehen. Und grundsätzlich stellt ja keine Volksinitiative oder irgendwer diese Unterstützung für die Landwirtschaft in Frage. Ich glaube, das ist was sehr Positives. Die Bevölkerung ist gewillt, die Landwirtschaft in der Schweiz zu unterstützen. Die Frage ist aber, wie kann man es effizienter machen? Und ich glaube, da sind wir halt am Punkt, dass halt viele Aspekte der Ziele zwar wir auf einem guten Weg sind dahin vielleicht, langsam, aber eigentlich sind viele dieser Ziele halt nicht erreicht, ob jetzt im Bereich der Selbstversorgung, im Bereich der Umwelt, im Bereich der Einkommen.
Das ist ein interessanter Punkt, den Robert Finger hier macht. Also wir haben ein teures System, bei dem aber die Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, in der Bundesverfassung nicht erreicht werden. Und trotzdem gibt es eigentlich keine wirklich große Opposition dagegen.
Ja, ich finde das auch bemerkenswert. Wir erinnern uns, die Agrarinitiativen der letzten Jahre, also zum Beispiel die Pestizid- oder die Trinkwasserinitiative oder auch die Massentierhaltungsinitiative, die wurden abgelehnt. Interessant ist, dass diese Initiativen zwar als extrem bezeichnet wurden von vielen Bauern im Abstimmungskampf, dabei wollten sie das grundsätzliche System, also das viele Geld, das in die Landwirtschaft fließt, nicht mal ändern. Sie wollten die Ressourcen eben an anderen Kriterien ausrichten.
Isabel, jetzt haben wir uns angeschaut, wie der Schutz der Landwirtschaft im Großen und Ganzen aussieht. Und wir wissen auch, dass er im Land relativ unbestritten ist. Aber jetzt haben wir eben eine neue Situation, dass die Schweiz mit den USA über ein Handelsabkommen verhandelt, quasi ein äußerer Impuls für die Schweizer Agrarpolitik. Was passiert da gerade?
Also, wir haben es anfangs kurz gesagt. Die Schweiz will diesen 31% Zollsatz, den die USA für den 9. Juli angekündigt haben, unbedingt verhindern. Und da muss man halt auch etwas in die Waagschale werfen. Im Verhandlungsmandat, das der Bundesrat vorgestellt hat, stehen auch tatsächlich ein paar Agrarprodukte drin, bei denen sich die Regierung vorstellen könnte, den Zollschutz herunterzufahren. Das sind Zitrusfrüchte, Nüsse und Meeresfrüchte.
Also alles Produkte, die wir in der Schweiz selbst gar nicht herstellen.
Das stimmt. Aber in der Debatte haben Politiker inzwischen auch Produkte wie Rindfleisch genannt, wo man den USA den Marktzugang erleichtern könnte.
Und das wäre dann natürlich deutlich sensibler.
Ja, das wäre sogar ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Deshalb hat mich interessiert, was die verschiedenen Interessengruppen dazu sagen. Und ich habe mich ein bisschen umgehört, wie die Stimmung gerade so ist. Angefangen habe ich beim wichtigsten Verband in diesem Bereich, dem Schweizer Bauernverband, dessen Direktor Martin Rofer sagt:
Für uns ist klar, dass man bei den sensiblen Produkten, das sind Produkte, die wir selber in der Schweiz auch produzieren, keine Konzessionen machen darf. Konzessionen würden dazu führen, dass eben die Inlandproduktion unter Druck käme und eben der Selbstversorgungsgrad in der Schweiz weiter sinken würde.
Das heißt, Dinge wie Zitrusfrüchte, Nüsse, Meeresfrüchte, da sehen Sie kein Problem?
Ja, das sind Produkte, die wir nicht selber produzieren. Entsprechend gibt es dort auch keine Schwierigkeit für die Schweizer Landwirtschaft.
Also ganz klar, bei sensiblen Produkten, da soll der Schutz in der Schweiz genauso bleiben, wie er ist. Aber immerhin soll es Zugeständnisse bei Zitrusfrüchten und so weiter geben. Du hast vorher gesagt, es gibt verschiedene Stimmen. Welche anderen Bauernstimmen gibt es denn noch?
Es gibt den deutlich kleineren und weniger mächtigen Kleinbauernverband, dessen Präsident heißt Kilian Baumann. Er ist auch Nationalrat der Grünen und er ist dafür, gegenüber den USA eher eine kritische Haltung einzunehmen.
Also jetzt hier nicht im voreiligen Gehorsam gleich gewisse Konzessionen an Trump anzubieten, sondern eher, wenn schon, zusammen mit den europäischen Partnern Lösungen suchen und auch generell bei den Importen vielleicht eben nachhaltige Produkte aus Europa zu bevorzugen und nicht eben irgendwelche US-Produkte, die schlimmstenfalls noch mit dem Flugzeug importiert werden.
Also das heißt, der Kleinbauernverband, der will sogar den Zollschutz bei Zitrusfrüchten aufrechterhalten.
Ja, tatsächlich. Kilian Baumann begründet das so.
Da werden dann Orangen besonders günstig aus den USA in die Schweiz importiert. Das verdrängt die Schweizer Äpfel vielleicht oder das verdrängt die Bio-Orange aus Italien. Und das wäre eine schlechte Entwicklung oder da bieten wir sicher keine Hand.
Die Bauern, die sind sich also schon mal nicht einig, aber ja, es sind ja noch ein paar Wochen, bis die Zolldeadline von Donald Trump erreicht ist und womöglich wird ja auch noch länger über dieses Datum heraus verhandelt. Wir werden dann sehen, was der Bundesrat hier konkret erreicht. Isabel, lass uns das Ganze doch nochmal etwas grundsätzlicher anschauen. Die Ausgangslage in der Schweiz ist ja die, es gibt einen Verfassungsartikel, der setzt der Landwirtschaft bestimmte Ziele, also zum Beispiel die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oder die Pflege der Kulturlandschaft. Und der Agrarökonom Robert Finger, der hat uns vorher gesagt, dass eigentlich keines dieser Ziele wirklich erreicht wird.
Ja, er hat das sogar noch drastischer formuliert.
Eigentlich sind wir ein bisschen unglücklich in allen Bereichen. Also gibt Stimmen, die möchten mehr Produktion, gibt Stimmen, die möchten mehr Umweltschutz, gibt Stimmen, die sagen, die Einkommen stimmen nicht für die Landwirtschaft. Das ganze System ist zu komplex, zu kompliziert, verursacht unglaublich hohe Transaktionskosten. Und in dieser Gemengenlage, so wo alle ein bisschen unglücklich sind, ist halt eben der Wunsch, etwas zu machen, was wirksamer und einfacher ist.
Also wirksamer und einfacher, das würden wahrscheinlich alle unterschreiben, aber mein Eindruck ist, dass sich ja diese Landwirtschaftspolitik in einem ziemlichen Spannungsfeld befindet. Denn eben, es gibt ja zum Beispiel diesen Wunsch nach, dass man mehr produziert und gleichzeitig auch mehr Umweltschutz hat. Also, und da gibt es ja gewisse Zielkonflikte, die sich zuwiderlaufen.
Ja, genau. Und Eigentlich drehen sich die agrarpolitischen Debatten immer darum, welches dieser Ziele in Zukunft wie stark gewichtet wird, also eben Umwelt oder Produktion oder Preise. Gerade haben auch die politischen Arbeiten an der Agrarpolitik bis 2030, genannt AP30+, begonnen. Und da bringen sich jetzt natürlich viele Interessengruppen schon in Stellung.
Die Bauernverbände zum Beispiel.
Ja, aber auch andere. Lass uns mal mit denen anfangen, die am ehesten den Status quo verteidigen. Das ist der Schweizer Bauernverband. Direktor Martin Rufer sagt, dass der Zollschutz und die Subventionen essentiell sind, um überhaupt eine Inlandproduktion zu haben.
Wir brauchen diese Instrumente, damit wir noch eine Inlandproduktion haben. Wir arbeiten in einem sehr teuren Kostenumfeld und daher braucht es Maßnahmen, damit wir wirklich noch eine Lebensmittelproduktion in der Schweiz haben. Und diese Lebensmittelproduktion ist wichtig, damit wir eben in der Schweiz eine gewisse Versorgungssicherheit haben, so wie das auch in der Bundesverfassung steht.
Ja, eben hier wieder dieser Gedanke dieser Selbstversorgung, das wird ja so mantraartig immer wieder wiederholt, aber ist das nicht sowieso vollkommen illusorisch?
Ja, komplett selbst versorgen wird sich die Schweiz nie können, aber es geht eben um den Grad. Im Moment stehen wir bei 46% Selbstversorgung, das heißt, mehr als die Hälfte unserer Nahrungsmittel importieren wir. Der Bauernverband, wir haben es gehört, will mehr Selbstversorgung, dafür sagt er, braucht es mehr Inlandproduktion und dafür wiederum braucht es die etablierten Schutzinstrumente.
Das heißt, der Verband, der will eigentlich gar nichts ändern.
Doch schon, aber eher kleinere Anpassungen, zum Beispiel zusätzlichen Grenzschutz für Erbsen und andere pflanzliche Proteine. Da gibt's im Moment noch keine Zölle.
Und was wünschen sich denn die Kleinbauern für die Zukunft?
Auch sie befürworten die existierenden Schutzinstrumente, weil auch sie davon ausgehen, dass es sonst praktisch keine Inlandproduktion gäbe. Verbandspräsident Kilian Baumann.
Ohne diesen Zollschutz hätten wir praktisch keine Landwirtschaft mehr in der Schweiz. Also man hätte keine Produktion mehr, weil wir schlichtweg nicht wettbewerbsfähig sind. Und darum ist es sofort sehr heikel, irgendwo zu reduzieren. Dann müsste schon Kompensation stattfinden, vielleicht gegenüber den Direktzahlungen, die dann höher werden, oder? Und dort bei den Direktzahlungen haben wir ja bereits das System, dass eben nachhaltige Produktion mehr gefördert wird. Und dasselbe müssten wir eben auch bei den Zöllen anwenden.
Also auf die Kleinbauern wollen im Grundsatz wenig ändern, aber es soll eben sowohl bei der Produktion als auch beim Handel viel mehr auf Nachhaltigkeit geachtet werden.
Okay, das sind so kleine Verbesserungen, aber gibt es denn überhaupt Interessensgruppen, die sich auch etwas ganz anderes vorstellen können für die Schweizer Landwirtschaft?
Ja, die gibt es, allerdings nicht in der Bauernschaft. Ich habe Michele Salvi befragt. Er ist Vizedirektor der wirtschaftsnahen, liberal ausgerichteten Denkfabrik Avenir Suisse. Und er sagte mir, dass er schon als Bauernschreck gelte, also unfreiwillig, weil er eben vergleichsweise radikale Ideen hat für die Landwirtschaft. Im Interview hat Michele Salvi erstmal betont, wie restriktiv das aktuelle System im internationalen Vergleich sei.
Wir haben einen durchschnittlichen Agrarzoll 2023 von 24,8% in der Schweiz. Das ist 6-mal höher als in den USA und 3-mal so hoch wie in der EU. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt, wir stützen unsere Landwirtschaft überproportional stark. Wir gehören also zu den restriktivsten Ländern, wenn es um Agrarimporte geht.
Salvi kritisiert, dass dieses System sehr teuer sei und dabei ineffizient. Das sagte uns ja auch schon der Agrarökonom von der ETH.
Kritik ist das eine, die Probleme lösen das andere. Was schlägt Salvi denn vor?
Ja, bei Avenir Suisse plädieren sie dafür, die Zölle differenziert und koordiniert abzubauen.
Das heißt, in einem ersten Schritt die Zölle auf Produkte abschaffen oder mindestens senken, die wir kaum oder nicht selbst herstellen. Beispielsweise tropische Früchte, eine Orange zum Beispiel. Der zweite Schritt wäre dann wirklich überhöhte Spitzenzölle abzubauen und auch ungenutzte Kontingente. Oder es werden ja nicht nur Zölle erhoben, sondern auch Kontingente, in welche keine Zölle gelten. Und dann ein dritter Ansatz in der kurzen Frist wäre wirklich auch Regulierungshemmnisse wie die Gentech-Bestimmungen neu zu gestalten.
Aber verstehe ich das richtig? Also Michele Salvi, der will die Landwirtschaft längerfristig eigentlich komplett liberalisieren.
Ja, tatsächlich. Er findet zwar, dass es eine Kompensation in Form von zum Beispiel Direktzahlungen geben müsste für die Bauern, aber die Zölle hält er für so schädlich, dass er sie auf lange Sicht am liebsten ganz abschaffen würde.
Und was würde das dann heißen? Also wäre da nicht die Folge, dass ein großer Teil der Inlandproduktion sich einfach nicht mehr halten könnte und verschwinden würde?
Michele Salvi geht nicht davon aus.
Ich bin überzeugt, die Landwirtschaft in der Schweiz ist hochqualitativ. Ich bin überzeugt, dass diese Spezialisierung auch in der Agrarwirtschaft möglich ist. Nicht heute und nicht morgen, aber wenn man das System langfristig umstellt und die Bauern mitnimmt, glaube ich genau, dass das eben auch möglich wäre, dass die Agrarwirtschaft wirklich dort, beispielsweise eben bei Käseprodukten, so einmalig spitze ist, dass die ganze Welt das kaufen will und wir künftig eben auf Zölle verzichten können.
Also das heißt, die Landwirtschaft würde sich schon verändern, eben er spricht von Spezialisierung. Das heißt, in seiner Vision würde die Schweiz dann oder die Schweizer Bauern würden dann nur noch Agrarprodukte herstellen, bei denen sie sehr gut sind.
Genau, das findet Salvi aber gar nicht schlimm. Er glaubt an die internationale Arbeitsteilung, auch in der Landwirtschaft. Er will zum Beispiel lieber italienische als Schweizer Tomaten essen.
Aber was ist dann mit der Selbstversorgung? Also wenn wir keine Tomaten mehr selber herstellen, dann bleibt doch diese Selbstversorgung auf der Strecke.
Die könne man besser und billiger mit Pflichtlagern erreichen, sagt Salvi, oder eben mit mehr Direktzahlungen.
Das Spannende, also wir haben tatsächlich grundverschiedene Zukunftsmodelle für die Schweizer Landwirtschaft. Wie ist es denn bei dir, Isabel? Hast du lieber Tomaten aus Italien oder aus dem Schweizer Mittelland?
Ich würde tatsächlich auch die aus Italien bevorzugen, aber jetzt im Juni Schweizer Erdbeeren vom Feld nebenan, das finde ich schon auch toll.
Mission Erdbeere, wie die Schweiz ihre Landwirtschaft schützt, dieser Frage sind wir nachgegangen in diesem Trend. Recherchiert hat das Thema Isabel Pfaff, die Redaktion hatte ich, Damian Rast. Die Sendung Trend, die nähert sich ihrem Ende, es gibt sie jetzt noch dreimal. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie uns auch am Schluss in diesem Schlusssport noch weiter begleiten.
Trend. Wirtschaft im Fokus. Eis am Morgen. Mit der Tina Nageli.
Ja, und noch mit dem Hinweis. Trend gibt es auch zum jederzeit in voller Länge hören oder weiterempfehlen. Und zwar online srf.ch/audio unter TV Trend. Eurythmics und Aretha Franklin. Mit einem Song, der passt am Frauenstreiktag. Sisters are doing it for themselves. Allerseits einen schönen Samstag. Lion Sleep Tonight, tight fit. Hoffen Sie sind auch fit. Am 20 von 9 Uhr an diesem Samstag. Mal schauen, mal geschwind, wie ein bisschen verspätet, wie es unterwegs so tut.
SRF Verkehrsinfo.
Um 8.39 Uhr vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 6 Kilometer Stau, eine Stunde Wartezeit am Amsteg. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt und das Astra empfiehlt, via die A13 Richtung San Bernardino zu fahren. Dann Stau in der Region Zürich wegen eines Pannenfahrzeugs auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Affoltern am Albis und dem Rastplatz Eitenberg. Und in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen Wesen und Müllehorn. Viel Geduld dort, wo sie braucht.
SRF 1, Ils Autors.
Die anderen.
Les autres. Die altri.
Und heute geht's auf Graubünden. Mit Ils Autors entdecken wir Erstaunliches aus vergangenen Zeiten. Vor allem geht's um Überraschungen. Toni Poltera, ich habe nicht zu viel versprochen, oder?
Bunde, guten Morgen. Genau so ist's. Nein, gar nicht zu viel verraten. Grosse Augen hat man nämlich auch vor kurzem in Samada, in der Chiesa Planta, als eines der grössten Herrenhäuser der Region gemacht. Seit bald 50 Jahren ist das Haus nämlich auch ein Kulturplatz. Im Estrich nämlich, da oben, ist man auf ganz spezielle Kleider aus dem 17. bis 19. Jahrhundert gestossen. Die Leiterin von Chiesa Planta, die Martina Schuler-Fluhr, sagt dann auch, es sei wie ein Tresor öffnen und etwas finden, wo man nicht daran denkt hätte, dass es überhaupt ein Schatz ist.
Questo c'è a scuola, c'è un vezzo verde, un grande tesoro. E c'è tu, qualcosa c'è un osvesna creccia, insomma.
Ja, und so hat man also Kleider gefunden, wo einmal die Familien De Salis und De Planta gehört haben.
Du, aber also bei so alten Kleidern, nehme ich an, sind auch Mäuse und Motten schon dran. Also die sind ja beschädigt wahrscheinlich in der Zwischenzeit, oder?
Ja, da ist die andere grosse Überraschung. Nein, die Kleider sind eben noch sehr gut im Schuss und eben gar nicht gross angeknabbert vom Müs oder haben die Motten in der Faser. Das hat auch die Textilexpertin Tessie Schönholzer-Nichols, die jetzt ja all die Kleider katalogisiert, überrascht.
Sie sehen aus, wie sie aus einem Laden kämen. Innen, aussen perfekt. Innen hat es ein bisschen abgebraucht, aber nicht, weil es schlecht konserviert worden ist, sondern weil die Leute es gedreht haben.
Ja, und der Kleiderfund in Samada, das ist, ja, sagt sie, in ganz Europa speziell und einzigartig. Und die Kleider sind eben drum noch gut erhalten, wenn man sich das fragt, weil sie all die Jahre im Engadin, im Kalten und im trockenen Estrich gewesen sind.
Das sind wahrscheinlich die, die man einfach vergessen hat. Wie wir auch auf den Wäschleinen zacken und ein paar Jahre später findet man plötzlich Unterhosen, die immer noch sauber sind und dort oben hängen. Weiss man dann eigentlich schon mehr von den Kleidern, von den Stoffen oder eben von den Besitzern? Du hast Familien angesprochen.
Man hat gewusst, dass die Kleider im Estrich sind. Klar. Aber er hat denen nicht wirklich Achtung geschenkt, dazumal und vor Jahren. Erst jetzt ist man sich bewusst worden, ja, was für ein Schatz das ist und dass man die Kleider analysieren muss, betreffend Herkunft vom Kleid, aber auch von der Stoff. Es sind vor allem Alltagskleider von der damaligen Dame und Herrschaften. Es hat aber auch Kinderkleider drunter und man kann sagen, es sind Kleider drunter wie zum Beispiel auch die, wo auch der Sonnenkönig von Versailles, also der Louis XIV, getragen hat. Oh. Also wirklich sehr speziell und eben sehr, sehr gut erhalten, ein Schatz.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie weiter, wenn man so einen Schatz gefunden hat?
Ja, wie gesagt, alles wird jetzt einmal katalogisiert, ausgemessen, analysiert, fotografiert. Alles soll auch aufs Kulturportal vom Kanton und so öffentlich gemacht werden. Und natürlich sollen die Stücke dann auch in eine Ausstellung, sagt die Leiterin von Cesa Planta.
Ich kurz schon quelle, sorry, ich finde es bei Propi Erkreifer. Portrait, il portrait complet e l'ora insieme con le ricerche da questi fondi, alle se fondi, plante, se, hey, questa regione c'è una lunga via, ma è super, also è super interessante.
Im Zusammenhang mit der Geschichte von der Plantas und Salis, das sind Familien, die sehr eine wichtige Rolle gespielt haben in der Bündner Wirrenau und überhaupt in der Bündner Geschichte. Mhm. Die Plantas und Salis gibt es aber auch jetzt einen neuen Betrachtungswinkel und das ist eben speziell, weil viele Kleider sind auch in der Schweiz hergestellt worden, vor allem dann im St. Gallischen haben wir die ersten Funde herausgefunden. Das sagt Martina Schuller-Flur. Aber zuerst einmal Katalogisierung abschliessen. Man könnte ja auch sagen, jetzt weiss man, was man hat und pressieren tut es ja jetzt auch nicht mehr.
Ja, nein, nicht wirklich, das stimmt. Also eine spezielle Geschichte mit speziellen Objekten gibt es so da bei uns nur bei Ils Auters. Und musikalisch hast du uns noch einen Schatz mitgebracht, nämlich was?
Ja, auch etwas Spezielles. Saskia de Marmals, nämlich die junge Oberhalbsteinerin, hat die Ausbildung zur Pürin gemacht und hat mit der Musik vor allem ja, gegen ihre Migräne angekämpft. Und das neueste Lied ist «Arch de la Veta, Lebenslauf».
Danke vielmals. Toni Poltera, lieber Gruß.
Ben Belde.
Danke gleichfalls. Auf Wiederhören. Saskia de Marmals auf SRF 1.
Навде навклет мисля же не пронт. Конферме фиданца, а мета сън вея. Vetas goen art and chill. Consis via dis clips is chase. It all up, please just so yeah. deixes-me para trás. La bela hora em Vandunga, cheia de neblas a rasen. Em vento, verme freit, em mal estão prontos. Minha veta esguen arte em ti, concis via descrescer cheis e doura pliv de suie per vaseir ton nascias calors. Minha veta esguen. Coragem ardente, continuas a minha veia, cuisuje a mis cor.
Romantische Musik, Saskia de Marmels, Artstella, Dalla Vetta, haben wir gehört auf SRF 1. Und wenn Sie in dem Moment gedacht haben, das ist einfach schon eine schöne vierte Landessprache, das Rätoromanisch, finden wir auch. Und es gibt natürlich auch einen Haufen Künstlerinnen und Künstler, die auf Romansch singen. Zum Beispiel der Mathieu, der heute unser Gast ist, im Swiss Media, also Schweizer Musiksendung, ab 2 am Nachmittag, der Mathieu live hier auf SRF 1. Und wenn Sie ihn noch nie gehört haben, der Mathieu, der tönt so.
Time, sogno di casa.
Musik von Mathieu, heute im Swiss Made, ab 2. Und für die Fans von rätoromanischer Kultur dann übrigens am 20. und am 21. Juni, Freitag und Samstag, das Festivalett, das Festival von der rätoromanischen Kultur in Zürich, das ist dann nächste Woche, 20. 21. Juni.
SRF 1.
Die anderen.
Die altri.
Les autres.
Ils autres.
Da wären wir jetzt mal wieder informiert und machen bald weiter mit dem Blick aufs Wetter nach den Bay City Rollers.
If you hate me after what I say, can't put it off any longer. Gotta tell her anyway.
Bye Bye Baby. Die Bay City Rollers. 9 Minuten vor den 9 auf SRF 1, wo wir Hello, hello, Herr Schmassmann sagen.
SRF Meteo.
Der Lucian Schmassmann von SRF Meteo sitzt gegenüber. Typisch ist es heute.
Es ist typisch, und zwar jetzt schon. Die Feuchtigkeit hat ein bisschen zugenommen. Dementsprechend kommt man jetzt schon schnell ins Schwitzen. Und es geht noch drauf mit den Temperaturen. 30 bis 33 Grad sind heute Nachmittag die Höchstwerte. Also ähnlich heiss wie gestern. Eben einfach mit der Änderung, dass es halt noch ein bisschen feuchter dazu ist. Dazu ist es auch heute sehr sonnig. Wir haben ein paar Wolkenfelder, die schon durchgezogen sind oder die jetzt in den nächsten Stunden nochmal durchziehen. Die stören aber nicht allzu gross. Dann gibt es aber am Nachmittag doch wieder grössere Quellwolken über den Bergen und vor allem so über den zentralen östlichen Alpen und auch auf der Alpen-Südseite gibt es dann heute am Nachmittag und am Abend doch stellenweise ein paar Gewitter und die Gewitter können lokal auch kräftig sein. Gerade im Tessin beispielsweise erwarten wir ein paar stürmische Böen dann heute im Verlauf vom Oben.
Und morgen sind die Gewitter angesagt, aber vor allem die, die sich jetzt einen wüsten Tag vorstellen, also so ist es überhaupt nicht.
Nein, das ist es nicht. Es gibt auch morgen längere sonnige Phasen, vor allem wenn wir im Osten daheim sind, beispielsweise östliches Mittelland, östliche Alpen, allgemein Graubünden. Da scheint die Sonne doch noch für längere Zeit, also mehrere Stunden. Und auch sonst gibt es noch längere sonnige Phasen. Es ist aber schon so, dass es deutlich mehr Wolken wird haben. Die Wolken, die werden auch zunehmen im Verlauf des Tages. Am Morgen wird es wahrscheinlich erst ganz lokal mal nass sein. Am Ende so entlang vom Jura, dann aber am Nachmittag und am Abend, da kommen dann verbreitet von Westen her Gewitter auf und die Gewitter können auch wirklich kräftig sein, sprich auch hier wieder stürmischer Wind, was es da könnte geben, auch grössere Hagel, lokal zumindest mal möglich und natürlich wie immer bei diesen Gewitter auch viel Regen in kurzer Zeit. Dazu ist es morgen noch typischer als heute und es gibt 27 Grad als Höchstwert.
Prognose mit dem Lucian Schmassmann von SRF Meteo. Und die gibt es auch jederzeit, um dabei zu haben, die Wetterprognose. Und zwar auch noch wirklich individuell abgestimmt auf den Ort, wo Sie es wissen wollen. Die SRF Meteo App sehr zu empfehlen. Gibt es einfach dort, wo Sie Ihre Apps abladen, zum gratis holen. SRF Meteo eingeben. Und dann finden Sie die direkt. Und dann sehen Sie, was das Wetter macht, Temperaturen und, und. Heisser Tipp!
What took you so long? What took you all night? I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder.
Fool's Garden mit ihrem Lemon Tree auf SRF 1. Jetzt sind die Nachrichten, nachher übernimmt Köpfers Adrian und wir schauen da schnell miteinander.
SRF Verkehrsinfo.
Bis unterwegs tut. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 8 Kilometer Stau. Über eine Stunde Wartezeit ab Erstfeld. Die Einfahrt Göschnen ist gesperrt und als Alternativroute empfiehlt das Astra Dia 13 via San Bernardino. Einen schönen Samstag.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Kevin Gehannes. Die Themen: Israel und der Iran beschießen sich gegenseitig weiter und die Angriffe werden wohl nicht so bald aufhören, sagt die Journalistin vor Ort. Dann: der Rüstungskonzern RUAG legt einen Streit mit einer deutschen Firma um alte Kampfpanzer bei. Und keine Grenzkontrollen mehr in Europa. Es wackelt heute zwar ein bisschen, aber das Schengener Abkommen wird 40 Jahre alt. Das Wetter: heute ziemlich sonnig und heiß bei 30 bis 33 Grad. Stellenweise gibt's Gewitter. Auch in der Nacht haben sich Israel und der Iran gegenseitig angegriffen. Israel meldet Explosionen, unter anderem in der Metropole Tel Aviv. Aus dem Iran gibt es Berichte über Raketeneinschläge beim internationalen Flughafen in der Hauptstadt Teheran. Aber wie geht es in dem Konflikt nun weiter? Dazu sagt Bea Mazurczak von der ARD:
Es sieht im Moment leider nicht so aus, als würden die Angriffe bald aufhören, auch wenn UN-Generalsekretär Guterres und viele andere zur Deeskalation aufgerufen haben. Von beiden Seiten ist zu hören, man werde die Angriffe fortsetzen, so lange wie es nötig ist. Als Reaktion auf die iranischen Angriffe hieß es jetzt aus Kreisen der israelischen Regierung, man werde die Ölanlagen ins Visier nehmen. Iran ist ja ein bedeutender Erdölproduzent, das ist eine wichtige Einnahmequelle trotz der Sanktionen. Und die Reaktion darauf, die kam prompt. Aus dem Iran hieß es dann, israelische Wirtschafts- und Energiezentren würden angegriffen, falls Israel die Ölanlagen ins Visier nimmt. Die Menschen im Iran, die stellen sich auch darauf ein, dass es wohl noch länger dauern könnte. Gestern gab es in Teheran schon lange Schlangen an den Tankstellen und bei Lebensmittelhändlern. Einige haben die Stadt auch schon verlassen. Und zu den für Sonntag geplanten Atomgesprächen mit den USA hieß es aus dem iranischen Außenministerium, diese seien nun sinnlos.
So ARD-Kollegin Pia Mazurczak. Der Schweizer Rüstungskonzern RUAG hat einen alten Streit beilegen können mit dem deutschen Unternehmen Global Logistics Support. Dabei geht es um 500